Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir in Bamberg in Franken. Heute reisen wir mit Ihnen in den Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen. Hessens einziger Nationalpark liegt im Norden des Mittelgebirges Kellerwald und erstreckt sich rund um den Edersee, daher der Name Kellerwald-Edersee-Nationalpark. Der fast 8000 Hektar große Nationalpark ist vor allem für seine alten und knorrigen Buchen und Eichen berühmt. Zudem säumen mehr als 1000 Quellen, Bäche und bizarre Felsvorsprünge die Rad- und Wanderwege im Nationalpark. Reiseexperte Peter von Stamm hat den Nationalpark Kellerwald-Edersee besucht. Von der Nationalpark-Mitarbeiterin Inka Lücke hat er sich erklären lassen, was es vor allen Dingen mit den alten Buchen hier im Nationalpark auf sich hat.
Wir sind im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Für all jene am Radio, die nicht wissen, wo das ist, wo genau sind wir hier eigentlich?
Wir sind hier im Norden von Hessen, nicht weit weg von Kassel, also so ein bisschen südwestlich von Kassel und ungefähr 150 Kilometer nördlich von Frankfurt.
Und dieser Nationalpark, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Der Nationalpark selbst ist ja Teil eines Schutzgebiets, das sich über ganz Europa zieht, also bis zu den Karpaten. Was steckt dahinter?
Genau, also ein Teil von unserem Nationalpark ist ein Teilgebiet eines transnationalen Weltnaturerbegebietes.
Und dieses Weltnaturerbegebiet, das erstreckt sich von den Karpaten über ganz Europa bis hier nach Nordhessen.
Genau, und das hat damit zu tun, dass die Baumart, die wir hier präsentieren, die Buche ist. Also das heißt, wir sind ein Buchennationalpark und die Buche war früher flächendeckend in Europa vorhanden. Und jetzt ist sie das eben nicht mehr. Also es gibt nur noch ungefähr 7% der ursprünglichen Fläche, die jetzt noch mit Buchenwäldern besetzt sind sozusagen. Und davon ein ganz kleiner Prozent sind Nationalparks bzw. Weltnaturerbegebiete. Und das erstreckt sich deshalb auch über viele Länder in Europa, weil man ja quasi die ganze Bandbreite abdecken möchte. Und das ist in den Karpaten was anderes, auch also im Vergleich zu hier. Also wir sind hier in Hessen auf Tonschiefer und Grauwacke und haben zum Beispiel andere Waldbilder, sagt man, als zum Beispiel im Hainich. Also der Hainich ist auch Teil dieses Weltnaturerbegebietes, aber der hat zum Beispiel Kalk als Ausgangsmaterial, hat viel dickere Buchen zum Beispiel.
Und dann haben wir hier also einen Nationalpark und in diesem Nationalpark ist dann noch eine besondere Zone. Das ist dieses Weltnaturerbe, wo ganz besondere Bäume stehen. Was für Bäume sind denn das? Was machen diese Bäume denn zum Naturwelterbe?
Das sind sehr alte Buchen, die wir hier stehen haben und die sind eben schon sehr lange sich selbst überlassen. Und das ist eben das Besondere. Also im Wirtschaftswald ist es ja so, dass die Buchen ungefähr mit 120, 140 Jahren geerntet werden und dann sind sie ja sozusagen weg. Und hier ist es so, die Buchen können so lange stehen bleiben, bis sie von selbst sterben und dann eben absterben und auch später umfallen und sich der Wald wieder von selbst regeneriert.
Und wie alt sind eure richtig alten Buchen hier im Buchenwald, im Nationalpark?
Also im Welterbe ist auf jeden Fall der größte Teil über 160 Jahre alt. Und wir haben auch noch andere Ecken mit Urwaldrelikten. Da schätzen wir, dass die um die 300 sind. Das ist so das Älteste, wovon man ausgehen kann, dass Buchen so alt werden. Da kann man es nicht genau sagen, die sind von innen hohl.
Ach so.
Da sind keine Baumringe mehr da zum Zählen.
Deutschland wäre übrigens ohne den Einfluss des Menschen heute zu 2/3 mit Buchenwäldern bedeckt. Heute gibt es insgesamt noch 5 deutsche Buchenwaldgebiete, die seit 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwälder und alte Buchenwälder der Karpaten gehören. Eines dieser Gebiete liegt hier bei uns in Brandenburg und zwar das Waldgebiet Grumsin im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Und was Sie im Nationalpark Kellerwald-Edersee alles entdecken können, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Frederico und Meil hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute den Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen, südwestlich von Kassel und nördlich von Frankfurt. Einst war Europa von Buchenwäldern geprägt. Vor 6500 Jahren bedeckten sie 40% des gesamten europäischen Kontinents. Im Jahr 2007 wurden 10 Waldgebiete in der Slowakei und der Ukraine zum UNESCO-Welterbe genannt. Und seit 2011 gehören neben weiteren Buchenwäldern in 18 Europäischen europäischen Ländern auch 5 Gebiete in Deutschland zu diesem einzigartigen Schutzgebiet. Das Waldgebiet Grumsin hier bei uns in Brandenburg, der Nationalpark Jasmund, der Seraner Buchenwald im Müritz-Nationalpark, der Nationalpark Hainich in Thüringen und der Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen. Und genau den besuchen wir heute. Was Sie hier sehen und erleben können, das erzählt uns jetzt die Nationalpark-Mitarbeiterin Inka Lücke.
Was macht denn diesen Nationalpark für, sagen wir mal, Besucher aus Potsdam, für Brandenburger Touristen, die übers verlängerte Wochenende hierher kommen? Was macht diesen Nationalpark so besonders? Weshalb muss man hierher kommen und was darf man auf keinen Fall verpassen? Und was macht man zum Beispiel, wenn man jetzt mit Kind und Kegel hierher kommt?
Also wir sind ein Buchenwald-Nationalpark im Mittelgebirge. Also ne, im Vergleich zu Potsdam ist es etwas hügeliger und sogar bergiger. Und wir haben zum Beispiel auch Partnerschaften mit der Bergwacht, wo man sich immer fragt, warum, ne? Aber wir haben tatsächlich steile Hänge. Ja. Genau, und man kann hier sehr gut wandern gehen. Wir haben auch familienfreundliche Programme sozusagen. Wir haben auch einen ganzjährigen Veranstaltungskalender, der auch jetzt gerade in dieser Zeit trotz Corona wieder läuft. Und wir haben wirklich alles. Also wir haben ebene Wege, die man auch mit dem Kinderwagen oder mit dem Dreirad erlaufen kann oder mit dem Rolli zum Beispiel. Wir haben aber auch Pfade und Steige, wo man eben schon mit festem Schuhwerk loswandern kann. Und man kann das auch immer in Begleitung eines Rangers machen und erfährt dann noch ein bisschen mehr als das, was man so auf den ersten Blick sieht.
Wie macht man das mit dem Ranger? Also meldet man sich da im Nationalparkzentrum und sagt, wir brauchen einen Ranger? Oder wie macht man das?
Es geht beides. Also wir haben einmal Touren, die sozusagen schon geplant sind. Und dann kann man sich entweder online über unsere Homepage anmelden oder man meldet sich bei uns in der Verwaltung. Ja, und wenn man sozusagen einen Verein hat oder ein Familientreffen und will mit ein paar Leuten wandern, dann kann man auch direkt bei den Kollegen das anfragen.
Jetzt spinnen wir mal ein bisschen und sagen, also da kommen jetzt Mama, Papa und 2 Kinder. Wo schickst du die hin? Also wo sollten die wandern gehen? Ich meine, Kinder und Wandern ist ja immer so ganz eine ganz kritische Geschichte. Aber wo können die Kinder auch was erleben, dass sie Spaß am Wandern haben?
Eine unserer Bildungseinrichtungen ist der Wildtierpark Edersee. Also da kann man vielleicht auch schon mal, ne, damit man auch auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis hat und Tiere sieht, da kann man durchwandern. Und dann gibt es noch einen Pfad, der nennt sich Eddys Edersee-Erlebnisweg. Da können auch die Kinder was erleben und können auch zum Beispiel eine Karte ausfüllen oder Sachen in Verbindung mit den Eltern lesen und erfahren.
Wenn du jetzt von deiner besten Freundin, die meinetwegen in München oder in Lübeck oder jedenfalls ganz woanders lebt und die kommt hierher und du sagst, komm, ich nehme dich mal mit auf meinen Lieblingswanderweg. Welcher ist das? Mhm. Wo läufst du lang?
Tatsächlich der, den wir heute auch laufen, das ist die Hagensteinroute und da bietet sich auch an, vorher sich im Nationalparkzentrum sozusagen einmal auf die Natur oder die werdende Wildnis einstimmen zu lassen, weil man auf dieser Hagensteinroute tatsächlich auf verhältnismäßig kurzem Weg viele verschiedene Eindrücke bekommt. Also man sieht einmal so den klassischen Buchenwald mit geraden, großen Bäumen, wie man sie sich vorstellt. Wir haben aber auch Felsen, wo man dann schon sehr knorrige Buchen sieht, die gar nicht so groß sind, aber eben sehr alt, aber bizarr gewachsen. Und wir haben aber auch das, was ich immer wieder erlebe, dass das die Leute gerne sehen, dass wir quasi diese werdende Wildnis auch haben, indem man eben sieht, hier sind vor 10 Jahren schon Fichten abgestorben und da entwickelt sich der Wald jetzt selber neu.
Und einen guten Einstieg in die erwähnte Hagenstein-Wanderroute haben Sie übrigens vom Parkplatz am Nationalparkeingang Kirchlotheim neben dem Nationalparkzentrum in Füll bei Herzhausen. Dort können Sie sich übrigens auch über die Arbeit der Nationalpark-Ranger informieren. Und einen dieser Ranger, den treffen wir in der kommenden halben Stunde hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Hallo und guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir den Buchenwald-Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen. Dieser sehenswerte Nationalpark gehört zu einem UNESCO-Welterbegebiet, das sich von den Karpaten über halb Europa erstreckt. In der vergangenen halben Stunde hat uns Nationalpark-Mitarbeiterin Inka Lücke bereits ganz viel über die Buchen und den Nationalpark erzählt. Jetzt sprechen wir mit einem Nationalpark-Ranger und zwar mit Markus Daume. Von ihm wollte Kollege Peter von Stamm wissen, was eigentlich die Aufgabe eines Rangers in einem Nationalpark ist.
Markus, du bist Nationalpark-Ranger hier im Nationalpark. Eine Frage habe ich da natürlich, wie wird man denn eigentlich Nationalpark-Ranger? Was muss man da vorher für eine Ausbildung genossen haben? Und seit wann bist du das?
Man muss einen grünen Beruf haben. Ich komme aus der Forstwirtschaft, bin gelernter Forstwirt. Und dann macht man eine Zusatzausbildung, geht 40 Wochen lang. Man lernt alle Tiere, alle Pflanzen in Deutschland. Hauptaugenmerk wird aber auf die Methodik, Didaktik gelegt. Man ist als Ranger praktisch Vermittler zwischen Mensch und Natur.
Und seit wann machst du das?
Bin jetzt seit 18 Jahren Ranger.
Und den Nationalpark gibt es, glaube ich, seit 17 Jahren oder so, ne?
Ja, ich bin im 18. Jahr und also mit Ausweisung des Nationalparks bin ich dann auch gleich übernommen worden und als Ranger eingestellt worden.
War es vorher ein Naturpark oder irgendein Schutzgebiet? War es doch sicher vorher auch schon.
War erstmal ein Naturpark.
Erklär uns doch nochmal die Unterschiede zwischen Nationalpark, Naturpark und auch Naturschutzgebiet. Jeder hat ja diese Schilder und die Namen schon mal gesehen und gelesen, aber wo sind denn die eigentlichen Unterschiede?
Naturpark ist ein großräumiges Gebiet, das kann mehrere tausend Hektar sein und da steht der Forstwirtschaft, da darf noch Forstwirtschaft betrieben werden. Da sind hier und da einige Naturschutzgebiete, damit wäre Naturpark eigentlich schon erklärt, Erholungsgebiet. Naturschutzgebiete, da werden immer nur seltene Tier- oder Pflanzenarten geschützt. Der Mensch wird diesen Tieren und Pflanzenarten helfen, also immer aktiv irgendwas machen. Das ist immer ein kleines Gebiet, praktisch ein kleiner Lebensraum. Und Nationalpark ist halt ein richtig großes Schutzgebiet, mehrere tausend Hektar groß. Unsere hat ja fast 8000 Hektar. Und da hält sich der Mensch halt ganz raus. Er wird also gar nichts mehr tun. Unsere Aufgaben sind halt wie die Vermittler zwischen Mensch und Natur. Es kommen halt viele Menschen. Tourismus gehört zum Nationalpark. Es kommen viele Schulklassen, Forscher, Studenten zum Lernen, zum Lehren, zum Beobachten. Das sind so meine Aufgaben.
Was ist denn eigentlich deine Hauptaufgabe als Ranger? Weil du hast mal vorhin auf dem Weg, als wir durch den Nationalpark gewandert sind und du das eine oder andere erklärt hast, hast du gesagt, eigentlich macht man hier nichts. Der Mensch soll sich heraushalten. Also es wird nicht aufgeräumt, es werden keine toten Bäume weggeräumt. Der Wald wird dem Wald überlassen, die Natur wird der Natur überlassen. Was ist denn deine Aufgabe, darauf aufzupassen, dass es auch wirklich so ist? Oder
aufpassen gehört auch dazu. Also Hauptaufgabe wäre aber von Ostern bis Oktober Saison viele Menschen. Das geht von Kindergarten los bis zu den ganz alten Menschen, die kaum noch laufen können. Da gibt es halt ganz andere Führungen immer wieder als Vermittler zwischen Mensch und Natur für den Tourismus. Und dann gibt es in den Wintermonaten halt auch einfach Aufpasser, wie irgendwo auch. Man läuft Patrouille, guckt, dass Menschen sich an den Regeln halten, Hunde angeleint sind, dass keine Pilze entnommen werden und so weiter.
Also Holzauge sei wachsam.
Ja, so ungefähr. Obwohl wir das bei uns nicht so streng sehen und handhaben müssen wie in anderen Ländern, wo es wirklich weltweit gefährdete Tiere oder Pflanzen gibt, wie in Afrika, dass man mit Waffen darum laufen muss, so ist das nicht. Aber aufpassen muss auch sein.
Der Wald dem Wald überlassen und die Natur der Natur überlassen, das ist das Prinzip eines Nationalparks. Und der Ranger passt auf, dass sich alle dran halten. Gleich wird uns der Ranger Markus noch etwas mehr über seinen Nationalpark berichten, zum Beispiel auch über das Verschwinden der Ameisen. Jawohl, was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Wet 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 und Niklas Saal. Mit Love is All Around auf Radio Potsdam und Sie hören das Reisefieber am Samstagvormittag. Wir sind heute im Nationalpark Kellerwald-Edersee südwestlich von Kassel zu Gast. Von Potsdam zum Nationalparkzentrum in Völl bei Herzhausen sind es mit dem Auto via Braunschweig und Göttingen etwa 4,5 Stunden. Im Nationalpark überlässt der Mensch die Natur der Natur. Hier wird nirgendwo eingegriffen. Umgestürzte Bäume werden liegen gelassen, es wird nicht gejagt und die Besucher dürfen nur auf den ausgeschilderten Wegen wandern oder Radfahren. Ansprechpartner für Touristen und Wanderer sind die Nationalpark-Ranger, die nicht nur aufpassen, dass sich alle an die Regeln halten, sondern vor Ort auch gern Auskunft geben. Zum Beispiel über die Auswirkungen eines Sturmes auf den Wald. Was das mit den Ameisen im Nationalpark Kellerwald-Edersee zu tun hat, das erzählt uns Ranger Markus Daume jetzt.
Wo siehst du dein Hauptanliegen, wenn du hier Menschen aufklärst über das Naturschutzgebiet, über den Nationalpark, über alles, was schützenswert ist? Was ist bei dir so der Schwerpunkt und richtet sich dieser Schwerpunkt an die Erwachsenen oder mehr an die nachwachsende Generation, also an die Kinder?
Ist beides. Für die Kinder ist schon wichtig, aber die nehmen das erstmal gar nicht so wahr. Die nehmen das erstmal auf, aha, wir müssen was schützen, wir müssen was tun, okay. Aber die merken das erstmal gar nicht. Wenn man die Kinder, die Jugendlichen irgendwann mal später wieder trifft, nach 5 oder 10 Jahren und kriegt dann wieder was zurück, dann weiß man, ah, da ist was angekommen damals. Und für die Erwachsenen erwarte ich schon fast gleich, dass sie irgendwas mitnehmen, dass es schon eine Idee dafür ist. Aber wir leben in einer guten Zeit, wo alle aufgeschlossen sind, alle Menschen sich mit dem Thema Naturschutz, Klimawandel, gehört alles dazu, sich damit identifizieren können. Also es ist einfacher wie vielleicht früher.
Wenn man so über Klimawandel spricht, wo kann man, wenn man durch den Nationalpark hier läuft, wo kann man das am anschaulichsten erleben, was der Klimawandel anrichtet?
Das kann man eigentlich da schon sehen, wo fremde Baumarten, ich nenne jetzt nur mal eine, die Fichtenwälder, ich glaube, das haben wir alle gemerkt in den letzten Jahren. Und überall, wo man abgestorbene, vertrocknete Bäume sieht. Ich meine, braucht man nicht nur durch den Nationalpark zu laufen, kann man überall, man nimmt das eigentlich sofort wahr, dass was nicht mehr stimmt. Zu heiße, zu trockene Sommer. Im Nationalpark sieht man es natürlich noch eher, weil da diese trockenen, von dem Klimawandel zerstörten Bäume nicht entnommen werden.
Was ich beeindruckend fand, wir sind vorhin durch den Wald gelaufen und da hast du eine Ecke gezeigt, wo früher Fichten standen und die sind von diesem Unwetter, von diesem Sturm oder Orkan Kyrill 2007 niedergemäht worden. Da liegen nur noch Baumleichen rum. Was ich spannend fand, war, dass man in dem Wald, wo wir da lang gelaufen sind, so gut wie keine Ameisenhaufen gesehen hat. Und das hat mit Kyrill und mit den Fichten, die ja alle tot sind, zu tun. Ja. Was hat das damit zu tun?
Früher bin ich durch diesen Wald gelaufen, vor dem Sturm. Es waren viele Fichtennadeln und es waren jede Menge Ameisenhaufen. Riesig große Ameisenhaufen, so groß wie ein erwachsener Mensch ist. Und die sind in den letzten Jahren langsam verschwunden. Wenn es natürlich keine Fichten mehr gibt, gibt es keine Nadeln mehr, die sind alle runtergefallen. Und es gibt keine Ameisen mehr, die Hügel bauen können mit diesen Fichtennadeln. Und jetzt verschwinden auch. Also ich habe den letzten Ameisenhaufen letztes Jahr noch gesehen, jetzt ist er ganz weg.
Und hat man mal gelernt in der Schule vielleicht früher oder heute im täglichen Leben, alles hängt miteinander zusammen. Wenn da jetzt keine Ameisenhaufen mehr im Wald sind, was hat das für Auswirkungen?
Dann haben die Tiere, die sich von den Ameisen ernähren, sind ein paar Vogelarten, die haben erstmal nichts zu fressen, aber die finden woanders was. Und ich schätze mal, die Ameise wird woanders noch wachsen, wo jetzt noch Fichten sind. Und was ich schon beobachtet habe, die Ameisen bauen einfach mit anderen Nadeln. Auch schon gesehen. Nicht nur mit Fichtennadeln.
Clevere Tiere, ja. Drücken wir den Ameisen mal die Daumen. Hab vielen Dank für das nette Gespräch.
Bitte. Tschüss.
In der kommenden Stunde vom Reisefieber geht es nicht um Ameisen, sondern um die Wurst und das im wörtlichsten Sinne. Dann fahren wir ein Stück weiter und besuchen ein ganz besonderes Restaurant mit 4-Sterne-Pension, wo Sie vielleicht demnächst auch übernachten können. Ich würde empfehlen, dran zu bleiben.
Barbara Streisand.
Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute im Norden von Hessen unterwegs. In der vergangenen Stunde haben wir den Nationalpark Kellerwald-Edersee westlich von Kassel besucht. Eine halbe Stunde östlich von Kassel befindet sich die Jausenstation Weißenbach. Ein uriges Restaurant mit gemütlicher 4-Sterne-Pension und einem Hofladen, der sich der Urgeschmack nennt. Reiseexperte Peter von Stamm wollte von Matthias Pflüger, dem Betreiber der Jausenstation Weißenbach, wissen, wie der Betrieb der Urgeschmack mit Restaurant und Pension entstanden ist.
Wir sind hier im Weißenbach am Fuße des Hohen Meißners auf so circa 400 Höhenmetern. Und hier habe ich einen Betrieb, das ist die Jausenstation oder der Urgeschmack. Und wir sind ein Betrieb, die Lebensmittel herstellen mit einer eigenen Biolandkäserei, eigene Wurstherstellung, eigene Backstube. Und für das Restaurant wird so gut wie alles selbst hergestellt. Und so sind es rund 200 Produkte, die wir für Restaurant und Hofladen ökologisch oder traditionell herstellen.
Wenn ich höre Jausenstation kommt doch eigentlich aus Österreich, aus den Bergen, oder?
Genau, das kommt aus dem Österreichischen, heißt auch mit anderen Worten, dort, wo Lebensmittel hergestellt werden und an Ort und Stelle die Möglichkeit ist, die dort zu verzehren, das ist letztendlich eine Jausenstation. Und dadurch, dass wir eine tolle landschaftliche Gegend haben, die mit sehr bergig ist, mit Tälern auch noch dabei, war das Beste, damals den Namen Jausenstation zu vergeben.
Und wir sind jetzt, wenn Sie gerade sagen, wir sind in einer bergigen Gegend, wir sind so im Dreiländereck. Von Thüringen ist, glaube ich, gar nicht so weit weg und Niedersachsen auch nicht.
Wir befinden uns hier im Dreiländereck in Nordhessen. Das ist angrenzend des Thüringen. Das sind so Luftlinie 3 bis 4 Kilometer entfernt. Mhm. Und in Südniedersachsen, also Niedersachsen grenzt an uns. Und da hatten wir auch so, ich glaube, so 5 bis 10 Kilometer Luftlinie.
Und wie sind Sie denn da drauf gekommen, eigentlich diese Jausenstation zu machen? Ich habe gehört, früher war das mal ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und dann haben Sie irgendwann gesagt, jetzt machen wir was anderes oder was Zusätzliches. Wie ist das entstanden und wann vor allen Dingen?
Ja, das fing eigentlich bei meinen Großeltern an. Die hatten eine kleine Landwirtschaft und wir waren absolute Selbstversorger. Deren Kinder, meine Mutter und meine Tante, die haben das Ganze auch gewürdigt und geschätzt. Und in den 80er Jahren, wo dann ja der Preisverfall der landwirtschaftlichen Produkte auf Vormarsch war oder auch dieses Selbsthergestellte auch nicht mehr gewürdigt wurde, da hat man gesagt, da möchte man den Weg der Direktvermarktung gehen. Und somit haben wir dann 1989 ein Restaurant gebaut, wo dann für Wanderer, Gäste, Kunden selbsthergestellte Produkte angeboten werden sollten.
Also 89, also zur Wende quasi.
Ja, genau. Wir hatten das ein ganz historisches Eröffnungsdatum. Das wussten wir natürlich vorher auch nicht. Das war der 11.11.89 Und somit waren wir nicht mehr in einem Zonenrandgebiet, sondern wir gehören jetzt zur Mitte Deutschlands und empfangen unsere Gäste aus allen Himmelsrichtungen.
Na, das war ja mal eine punktgelandete Eröffnung des Restaurants 2 Tage nach Mauerfall und das gleich hinter der Grenze zu Thüringen, wenn das kein Glück ist. Übrigens können Sie die selbstproduzierten Urgeschmackprodukte aus dem Hofladen auch online bestellen. Hinfahren, gut essen und eine Nacht bleiben ist aber noch viel besser. Kollege Peter von Stamm hat sich davon überzeugt. Und gleich geht's weiter. Dann erzählt Jausenstation-Betreiber Matthias Pflüger, was sie hier vor Ort noch alles Leckeres erwartet. Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und heute sind wir mal wieder in Hessen unterwegs. Nach einem Ausflug in den Nationalpark Kellerwald-Edersee westlich von Kassel besuchen wir jetzt die Jausenstation Weißenbach östlich von Kassel. Die Jausenstation ist ein uriges Restaurant mit angeschlossenem Hofladen und einer sehr gemütlichen 4-Sterne-Pension, in der auch Sie schon bald übernachten können. Alles, was Sie tun müssen, ist weiterhin gut zuhören und am Ende der Sendung unsere Gewinnfrage richtig beantworten. Vorher erzählt uns der Betreiber der Jausenstation aber noch, was sie in Weißenbach alles erwartet.
Und was machen denn die Gäste, die hierher kommen, außer dass sie jetzt bei Ihnen essen? Was kann man denn hier machen? Weil inzwischen ist die Jausenstation, das ist ein Restaurant, da können wir gleich uns noch näher drüber unterhalten. Aber Sie haben ja auch sogar eine Pension. Man kann hier übernachten. Was kann man sonst noch machen, wenn man hier zu Ihnen kommt?
Ja, viele Leute nutzen das natürlich mit dem Restaurant in Verbindung, aber wir haben auch eine ganz tolle Wander- und Urlaubsregion hier in dem Geo-Naturpark Frau Holleland. Und wir haben selber noch eine Pension, eine 4-Sterne-Pension, wo die Leute dann übernachten können und das auch gerne nutzen, die Premium-Wanderwege hier zu laufen, wie den P8, das ist ein Rundwanderweg schon rund um Weißenbach. Und natürlich auch das Kulinarische.
Nun haben Sie ja, also wenn wir jetzt uns das anschauen, 89 haben Sie hier das Restaurant eröffnet. Vorher haben Sie klein angefangen mit einer Hausschlachterei. Was machen Sie denn so anders als andere hier? Also Sie sind ja auch ein Slow-Food-Betrieb. Was kann man sich da genau drunter vorstellen bei Ihnen?
Es ist heutzutage schon leider was Besonderes geworden, Lebensmittel ursprünglich herzustellen. Und wir machen nichts anderes, außer Lebensmittel ursprünglich herzustellen. Und deswegen sind wir was Besonderes. Zu unserem Betrieb gehört eine eigene Bioland-Käserei, die Wurstherstellung und eine Backstube. Und es arbeiten auch über 20 Leute hier in Lohn und Brot, die mir oder uns helfen, das Ganze zu bewahren. Und somit können wir dann an die 200 Artikel für das Restaurant und den Hofladen und den Onlineshop herstellen und anbieten.
Was sind denn so die besonderen Artikel, die Sie hier herstellen? Also fangen wir mal an beim Restaurant selbst. Wenn ich hier essen gehe, was kann ich denn regionaltypisches hier essen, was man vielleicht woanders nicht unbedingt so bekommt?
Ja, wir haben es geschafft, so arme Leute essen von früher wieder ins Leben zu rufen und denen auch einen gewissen Wert zu geben. Sprich das Weckewerk, das ist eine nordhessische Spezialität mittlerweile wieder.
Weckewerk?
Ja, das ist...
Wecke sind die Brötchen, oder?
Genau, das war früher das arme Leute-Essen. Da hat man so die Schwarten vom Schwein und Fleisch. War natürlich nicht mehr so viel denn da. Das hat man dann verlängert mit Brötchen, deswegen der Name Wecke. Und wir machen das so, wir haben natürlich Schwarten vom Schwein da drin verarbeitet, die Brötchen und auch einen großen Hackfleischanteil. Das Ganze wird mit frischen Zwiebeln und Naturgewürzen abgewürzt, kommt durch den Fleischwolf gelassen und wird dann schön knusprig angebraten und da passt wunderbar eine saure Gurke und Pellkartoffeln dazu. Das ist zum Beispiel eine Spezialität unseres Hauses. Duckewerk ist genauso was, eine Mandsoße mit Bauchspeck und Zwiebeln. Das war früher auch so ein arme Leute-Essen. Aber natürlich bekommen auch die Gäste und Kunden hier vom 4-Gänge-Menü über Rinder, Roastbeef auch sämtliche Sachen geboten. So wie es der liebe Gott uns wachsen und gedeihen lässt.
Ich habe Appetit bekommen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Lebensmittel ganz ursprünglich herstellen, das ist das Motto der Jausenstation Weißenbach im Norden von Hessen. Hier lebt Omas Küche und das schmeckt man auch, wie sich Kollege Peter von Stamm vor Ort überzeugen konnte. Und noch etwas ganz anderes, ganz besonders regionaltypisches, können Sie hier essen. Das stellen wir Ihnen in der kommenden halben Stunde vor, denn dann geht's wirklich um die Wurst und auch um Ihren heutigen Reisegewinn. Ich kann Ihnen empfehlen, dran zu bleiben.
I'm not afraid to die. on the left side. If you sleep on the left side, I move to the right, yeah, I do it for you. And I got work in the morning, early, early in the morning.
Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Jausenstation Weißenbach östlich von Kassel im Dreiländereck Hessen, Niedersachsen, Thüringen, etwa 330 Kilometer von Potsdam entfernt. Vor ein paar Minuten hat uns Matthias Pflüger, der Betreiber des Restaurants mit 4-Sterne-Pension und Hofladen, von den Köstlichkeiten berichtet, die man hier verzehren kann. Jetzt geht es um eine ganz besondere Spezialität, für die die Region Nordhessen bekannt ist. Welche das ist? Das verraten wir Ihnen jetzt.
Dann gibt es ein ganz besonderes Gericht hier. Das ist eine Wurst. Die hört sich an wie eine Fischwurst, aber es ist nicht, hat mit Aalen nichts zu tun, aber hört sich so an.
Das ist die nordhessische Aalewurst. Und tatsächlich schreibt man das Aale Mundart gesprochen. Ja, das heißt Alte, nicht mit AA, sondern mit AHL, also von alt. Und das ist eine, ja, man kann sagen, das ist der Urtyp einer Salami. Das ist eine Rohwurst, die getrocknet wurde aus Schweinefleisch. Und die wird bei uns auch noch absolut naturbelassen hergestellt, genau wie früher. Die reift in einer Lehmkammer über mehrere Monate, bis sie dann zum Verzehr geeignet ist, den gewissen Härtegrad hat. Und da haben wir uns natürlich auch viele Sachen, Kriterienpunkte auf die Fahne geschrieben, die wir einhalten möchten, wie bei der Hausschlachtung. Das Schwein muss mindestens ein Jahr alt sein. Es dürfen nur Naturgewürze verwendet werden. Wir haben die sogenannte Warmfleischverarbeitung. Das heißt, an dem Tag, wo geschlachtet wird, wird auch die Wurst hergestellt. Die Wurst muss eine Mindestreifezeit haben. Keine Reifebeschleuniger dürfen enthalten sein. Ja, und das ist dann der urtypische Geschmack von dieser Wurst. Unser Betrieb, der ist zum Teil Bioland zertifiziert und der restliche Betriebsteil arbeitet ursprünglich nachhaltig und traditionell. Das heißt, so wie früher. So wie es uns die Uroma gelernt hat und der Opa, genau so handhaben wir das heute noch. Und das kann man sagen, das ist eine Art Bio, weil es sehr nachhaltig ist. Und bei uns gibt es dann auch die Erdbeere nur dann, wenn Erdbeerzeit ist.
Und die Kräuter sind die Kräuter, die man sonst vielleicht im Garten, also ich habe vorhin auf dem Teller gesehen, da war der Giersch. Giersch ist etwas, was ich sonst im Garten rausrupfe aus dem Rasen, wenn es sich irgendwie verbreitet und wegwerfe. Und Sie haben das angebraten oder gedünstet oder was haben Sie mit diesem Giersch gemacht?
Ja, Giersch ist natürlich auch eine Pflanze. Warum soll man den nicht essen können? Es gibt auch giftige Pflanzen, die man nicht essen kann und darf oder sollte. Aber ich sagte, das, was uns der liebe Gott gerade schenkt ums Haus rum, das wird verarbeitet bei uns. Und so haben wir den Giersch als Tellerverzierung umfunktioniert, das wird gebraten mit ein bisschen frischem Knoblauch und Pfeffer und Salz. Schon hat man eine tolle Deko, die man aufessen kann. Und wir brauchen uns kein, ich sag mal, Safran aus dem sonst woher einfliegen lassen, um eine tolle Verzierung auf dem Teller zu haben.
Und was ich ganz toll finde und auch wichtig, man fährt hierher, man geht vielleicht tagsüber wandern, dann geht man bei Ihnen ganz herrlich essen, auch noch was trinken. Sie haben ja auch Bio-Bier, habe ich gesehen, helles und dunkles, aber natürlich auch alle möglichen anderen Geschichten. Und dann fällt man bei Ihnen in die Pension ins Bett.
Ja, das sollte man natürlich mal nutzen, dass wir unsere 4-Sterne-Pension, die haben wir natürlich dafür gebaut, dass uns die Gäste auch mal länger als einen halben Tag besuchen können, sodass man auch mal hier Urlaub und verweilen kann. Und das ist natürlich auch schön, wenn das mal genutzt wird. Ja, liebe Brandenburger, wenn Sie die Aalewurst etwas näher kennenlernen möchten oder unseren Betrieb, dann würde ich mich freuen, wenn Sie uns auch mal besuchen kommen. Und dafür stehen wir Ihnen mit Herzblut und Leidenschaft freundlich entgegen.
Das ist doch eine tolle Einladung, oder? Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub im Norden von Hessen zu verbringen, den Nationalpark Kellerwald-Edersee zu besuchen und in der Jausenstation Weißenbach zu speisen und zu übernachten, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer mit Frühstück in der 4-Sterne-Pension Jausenstation Weißenbach. Wenn Sie gewinnen wollen, dann müssen Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Und die ist nicht so wahnsinnig schwer. Wie nennt man die Wurst mit dem urtypischen Geschmack, die in Nordhessen produziert wird? Ist es A, die Aalewurst oder B, die der Zandersalami? Ich kann es noch nicht mal so falsch aussprechen. Sie sehen Sie. Wenn Sie jetzt mitmachen wollen, dann brauchen Sie einfach nur anrufen. Unsere altbekannte Glückshotline, das ist die 0331 581 69230. Oder Sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuch. Buchstaben A oder B. Die Nummer fürs WhatsApp-Schreiben ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. Die Vorwahl für Potsdam 0331 und dann die 581 69230. Ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach John Lennon und Clock, Clock. Just Like Starting Over, John Lennon auf Radio Potsdam. Sie und das Reisefieber. Und auch heute haben wir natürlich wieder eine Preisfrage gestellt. Am Telefon ist jetzt Milena Friedrich aus Kitzin. Hallo, Milena, hallo.
Hallo.
Wir haben heute wissen wollen, wie man die Wurst nennt mit dem urtypischen Geschmack, die in Nordhessen produziert wird. A, die Aalewurst oder B, Zandersalami?
Das ist A, die Aalewurst.
Das ist natürlich vollkommen korrekt. Das war heute auch nicht so wahnsinnig schwer. Das heißt für dich, liebe Milena, du bekommst 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im 4-Sterne-Pension Jausenstation Weißenbach.
Das ist sehr schön.
Klingt ganz gut, oder?
Bekannte, ja,
netter,
sehr gut.
Netter Ausflug mal nach Hessen. Ist doch ganz schön, oder?
Ja.
Warst du schon mal in der Region?
Fall. Nee, noch nicht, gar nicht.
Na dann, ist es doch mal ein netter Ausflug übers Wochenende.
Ja.
Wen nimmst du mit?
Das wird wahrscheinlich meine beste Freundin, dann machen wir so einen Mädelstrip dahin.
Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Sehr guter Vorschlag. Dann wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende. Was kann ich vielleicht noch musikalisch etwas für dich tun?
Ja, ich würde mir was von Imagine Dragons wünschen.
Das kriegen wir hin, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann gratuliere ich dir nochmal ganz herzlich, wünsche dir ein schönes sonniges Wochenende. Ja. Milena Friedrich aus Kitzin hat heute bei uns gewonnen im Reisefieber. Und wenn Sie jetzt traurig sind, dass Sie heute nicht gewonnen haben, seien Sie es bitte nicht auch in der nächsten Woche. Können Sie was Schönes gewinnen, dann ist Wörlitz Tourist bei uns zu Gast. Und die haben in der Regel auch mal eine nette Reise im Gepäck, die wir dann am Ende der Sendung verlosen können. Und für unsere heutige Gewinnerin, Milena aus Kitzin, gibt es jetzt wie gewünscht die Imagine Dragons mit Natural. Ich wünsche Ihnen ein zauberhaftes Wochenende.